Da stellen Sie sich also die Frage nach der Harmonik und ich habe damals beschlossen, ich greife jetzt einfach mal vor, das müssen wir alles doch nochmal wiederholen, um die Reihe grundsätzlich in vier Dreitongruppen zu zerlegen. Eine Dreitongruppe besteht aus drei Tönen und infolgedessen daraus zwei Intervallen. Ja gut, kommt noch ein drittes Intervall, das Anschlussintervall, aber charakterisiert ist sie zunächst einmal ohne Anschluss durch zwei Intervalle. Und das kann der Komponist sich aussuchen, welche er haben will. Also er sagt beispielsweise, ich möchte eine kleine Sekunde und eine große Terz haben als harmonischen Kern. Dann kriegt er also C, oder C, D, F, sagen wir mal, von C aus gesehen, was auch rückwärts geht, ne, C, H, G, genau, das ist dann auch eine kleine Sekunde und eine große Terz. Man kann auch die beiden Intervalle umdrehen, also C, E, F oder runter C, As, G. Also diese vier Möglichkeiten sind allein in dieser einen Intervallkonstellation beschlossen. Und das Programm weiß dann selber, das Programm weiß, welche Anschlussintervalle man braucht oder Transmissionsintervalle, um aus viermal dieser Konstellation eine komplette Zwölftonreihe zu machen. Das geht natürlich nicht mit allen Intervallen, das geht nur mit gewissen Konstellationen. Aber immerhin sind es 48 insgesamt, aber dennoch.
Wieso haben Sie dann ein Programm geschrieben, was dann Zwölftonreihen generiert, wenn Sie gar kein so ein großes Interesse daran haben?
Erstens mal ist dieses Programm ja 35 Jahre alt und damals war ich noch mehr, war die Zwölftonreihe für mich noch sehr wichtig und daran habe ich ein bisschen nichts geändert. Ich meine, in diesem Programm, ich habe das Programm nicht nachträglich geändert.
Ja.
Aber es ist so, da jetzt automatisch die Töne derartiger Reihen, die dann auch natürlich transponiert werden, das geht alles vollautomatisch, auf Akkorde verteilt werden, oder also jedenfalls, ja, schließlich ist, werden doch eine Reihe von Akkorden produziert, zunächst einmal, ganz grob gesehen, kann es sein, dass die nächste, sagen wir mal, ich hab 10 Töne verbraucht, jetzt soll dann 3 Töne in Akkord kommen. Ich habe aber bloß noch 2 Töne über. So blöde Probleme kommt man dann natürlich. Denn man würde das Programm ganz und gar anders gestalten. Anders
ja, aber kann man dann nicht einfach den nächsten Ton von der quasi von der nächsten.
Das würde die Gefahr beinhalten, dass dann in dieser Reihe sich ein Ton wiederholt. Denn der wiederholte Ton könnte ja einer sein von den beiden übergebliebenen. Also der von der neuen Reihe könnte ja mit denen identisch sein. Das müsste dann erst wieder gecheckt werden.
Ja.
Und dann, ja, das hat dann doch allerlei Konsequenzen, wenn man das durchdenkt. Ich habe da meinen ersten mutigen Schritt getan und gesagt, dann hört die Reihe eben mit 10 Tönen auf. Da kommt das, was ich gerade sage, muss eine Reihe alle 12 Töne enthalten? Nein, so weit war ich dann schon, dass ich sage, ich beginne zwar mit 12 Tonreihen, geht das aber nicht auf mit den Akkordfolgen, die ich habe, dann lasse ich einfach die letzten Töne weg. Sodass also schon mal eine 11 Tone, 10 Tone, 9 Tonreihe vorkommt. Stört auch nicht.
Ja.
Merkt man nicht.
Ja, solange es gut klingt.
Ja, dann doch. Ja. Und auf diese Weise kriegt man dann doch, Sie können keine chromatische Tonleiter machen. Sie können die beiden Intervalle 1-1 geben, dass also CCSD rauskäme, im einfachsten Fall. Aber, und das geht ja schön viermal. Aber die Reihenfolge, die ist dem Zufall unterworfen, also dass die wirklich die chromatische Tonleiter rauskommt, ist drin, aber nur als Wahrscheinlichkeit. Naja, und dasselbe geht natürlich auch runter, also auch wenn du da fährst.
Hallo. Haben Sie sich jetzt dafür entschieden, grundsätzlich die Reihe in vier Tongruppen zu öffnen? Ist das eine willkürliche Entscheidung gewesen?
Naja, sehr, sehr viel Aufteilung gibt es ja nicht. Wenn man also von dieser Idee ausgeht, dass eine gegebene Konstellation mehrfach transponiert wird, sodass die Transpositionen alle zusammen dann eine vollständige Reihe ergeben, die Oktav füllen, dann gibt es nicht viele Möglichkeiten. 3x4 oder 4x3 oder 2x6 oder 12x1. Mehr geht nicht. Und insofern und vor allem hat das auch Tradition, denn solche in den Dreiergruppen zerlegten Reihen kommen in der Geschichte der 12. Musik ja doch vor. Vielfach. Und das heißt aber nun nicht, natürlich, dass in dem damit produzierten Stück immer Dreiergruppen vorkommen. Das heißt das nicht, sondern da kann durch ein vierter Ton, ein fünfter Ton dazukommen, also die nächste Gruppe wird dann angebrochen sozusagen. Und dadurch, dass es unterschiedliche Anschlussintervalle gibt, oder Transpositionsintervalle, wie Sie das nennen wollen, kommt da noch ein zusätzliches harmonisches Element hinein. Abgesehen von solchen Konstellationen, wo die Anschlussintervalle praktisch gleich sind. Also beispielsweise wie diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Also da komme ich immer auf die gleichen Intervalle, die dazwischen liegen können. Jetzt frage ich mich, wie lange sollen wir warten, ehe wir hier mit Volldampf weiterfahren in unserem... Jetzt sind wir schon zu 7.
Ich denke, das ist...
Also ist noch nicht mal halb, wir warten vielleicht noch einen Augenblick. Ja, wir hatten gerade angefangen, uns über Reihen zu unterhalten, weil die Frage war, wie macht man ein Intervall rein, ob es dafür ein Verfahren gibt. Und wir hatten gesehen, ein eigentliches Verfahren nicht. Es gibt ein paar Tricks, die, wenn man die kennt, dann wird es etwas einfacher. Das heißt, dann braucht man nicht lange zu suchen, wenn man von vornherein sieht, auf diese Weise kann es keine Allintervallreihe geben. Aber dann die Frage war natürlich auch sofort, was für Nutzen hat eine Allintervallreihe? Im Gegenteil, ich erwähnte vorhin, dass ich irgendwann auf die Idee gekommen war, umzusteigen von Tönen zu Intervallen. Und dass ich dafür auch Beispiele habe und das auch praktisch angewendet habe. Und dabei fand ich, da bin ich immer ausgegangen von Haupt- und Nebenintervallen. Was ich jetzt erzähle, geht tatsächlich aber diesem Kompositionsprogramm noch voraus, wenn ich mich jetzt nicht so irre. Ja, das ging ihm sogar noch voraus, sodass das mich eigentlich dann auch dazu inspiriert hat. Haupt- und Nebenintervalle. Das heißt, ein Hauptintervall wird so oft benutzt, wie es geht, ohne dass eine Tonwiederholung vorkommt. Und dann kommt das Nebenintervall, sodass von diesem neuer Ansatz gefunden wird, und dann kann den Hauptintervall wieder weitergearbeitet werden, etwa so in diesem Sinne. Wobei nach Möglichkeit Zwölftonreihen gebildet werden, einfach doch, schließlich hat man diesen Vorrat, aber ich habe auch dann 24 Tonreihen benutzt, das heißt, das sind 24 Töne, in denen jeder Ton zweimal vorkommt, aber nicht notwendigerweise in den ersten 12 jeder einmal. Das heißt also, wenn in den ersten 12 Ton sich wiederholt, dann kommt er in der zweiten Hälfte gar nicht erst vor. Also alle 12 Töne zweimal innerhalb von 24 insgesamt. Und 36 Tonreihen habe ich dann auch benutzt. Man kann auf diesem Gebiet sich die ulkigsten Sachen überlegen und die sind ja nicht schwer zu realisieren. Ja, also ein bisschen Fleißarbeit, man muss das auf Papier ausprobieren, was am besten hinhaut. Aber der Vorteil ist dann folgender, nämlich dass man regelrecht harmonische Felder konstruieren kann, weil man vielleicht erst mit einer Reihe arbeitet, also Intervallgruppen muss ich sagen, dann eine Reihenkonstellation, die hauptsächlich, sagen wir mal, von Sekunden und Quarten definiert ist. Und dann kommt ein anderer Abschnitt des Stückes, was hauptsächlich von Terzen und Quinten dominiert wird. Dann kriegt man etwas, was ein klein bisschen jedenfalls theoretisch in die Nähe kommt, dessen, was wir aus der tonalen Musik kennen, etwa mit der Dur-Moll-Gegensatz oder Transposition in andere Tonarten und dergleichen. Das heißt, es gibt eine Abwechslung, trotz der Tatsache, dass man immer doch mehr oder weniger im Zwölftonbereich arbeitet. Man kriegt dann richtig so harmonische Rückungen sozusagen, andere harmonische Felder. Es gibt dann andere harmonischen Klang, andere Reibungen, die Dissonanzen klingen anders. Und das habe ich in einem Holzbläserquintett dieses Konzept mal ausgearbeitet und ausgeführt. Das habe ich auch mit, das können wir uns mal anhören. Ich habe auch die Partitur für denjenigen, der sich die Partitur mal angucken will. Und dann gibt es beispielsweise einen Abschnitt in diesem Quintett, was hauptsächlich aus Quarten besteht. Weil mit Quarten kommt man ja glatt, wenn man immer Quarten stapelt, kriegt man das Zwölftonreihe, ne? Kein Problem. Ja. Vielleicht machen wir dann mal Folgendes, immerhin so vollständig, wie wir schon sind, dass ich Ihnen in Ergänzung zum letzten Mal
Wo ist das hier? Das ist hier mal eben rausschütteln.
Hatten wir das eigentlich alles schon unter dem Begriff algorithmische Komposition? Wahrscheinlich nicht. Das ist immer noch
insofern, als wenn man algorithmische Komposition machen will, man beispielsweise ein Programm braucht zur Herstellung von 12-Tonreihen oder ganz andersartige harmonische Konstellationen, aber die Programmierbarkeit der harmonischen Systeme steht dann natürlich als Problem im Raum. Insofern, und ich hatte gerade, ich weiß nicht, ob Sie da gerade schon da waren, dass ich in meinem Komponierprogramm ja dafür eine ganze Routine geschrieben habe, einfach nur um die Harmonik in Ordnung zu kriegen. Das war mir ganz besonders wichtig, weil ich finde, dass im Zuge der neuen Musik, also nach dem Krieg, ich meine nicht Schönberg und Weber, aber nach dem Krieg, also in den letzten 50 Jahren, doch zuweilen mit harmonischen Sachen außerordentlich gestammt wird. Das klingt alles gleich, man hat nicht das Gefühl, es ist eine besonders große Aufmerksamkeit. Die Stücke werden gewissermaßen nur noch 12-tönig angestrichen, angepinselt, und das ist harmonisch passiert eigentlich nichts. Man braucht Töne, um zu spielen, nicht? Aber was gespielt wird, die ganze Vortragstechnik besteht in allem Möglichen. Auf die Harmonik wird dabei nicht immer großes Gewicht gelegt. Und ich fand, dass man das nicht vernachlässigen sollte. Ich meine ja nicht, dass man nicht auch mit allerlei anderen Wirkungen Musik machen kann. Das müssen ja nicht Akkord- oder Tonbeziehungen sein, aber immerhin. Und insofern gehört das schon dazu. Jetzt wollte ich Ihnen... Vorher mal hatte ich Ihnen ein paar Blätter gegeben, die dieser Art, die aber nicht sehr gut aussehen. Ich hatte sie gebeten, ihn noch mal mitzubringen. Ich habe sie jetzt neu gemacht. Ich habe zufällig einen Computer gefunden, dass ich das Original hier bei mir hatte. Das letzte Mal nicht so gut, das aus dem Buch raus zu fotografieren. Das sieht nicht besonders gut. Und jetzt ist das ein bisschen besser lesbar. Also können Sie gut behalten, dass... Ich wollte eigentlich diese Stunde mit einer Art von Frisch beginnen, mit einem Musikbeispiel, ganz kurz. Ich hoffe, dass die Einrichtung einigermaßen so ist, dass man was hört. Aber wir probieren es einfach mal. Ne? So, das ist der Anfang dieses Stückes, wo ich angefangen hatte, ein paar Erklärungen zu geben, aber die Zeit war ja dann nicht mehr da. Wir sehen ganz unten einen Ausschnitt aus der Partitur, diese zwei Takte, und darüber lauter Einzeltongruppen, die, wenn Sie sich genau das Blatt betrachten, auch unten vorkommen, die also gewissermaßen zusammengeschoben sind. Es sind hier weniger als in Wirklichkeit. In Wirklichkeit besteht dieses Klavierstück aus 12 Schichten. Das Wort Schicht ist mal einfach in dem Sinne so ähnlich wie Stimme in der Instrumentalmusik, aber eine Stimme ist für ein bestimmtes Instrument. Dagegen, was hier Schicht heißt, ist eine bestimmte Konstellation von Tönen. Beispielsweise, wie Sie in der allerobersten Zeile sehen, Sie ein Einzelton C und dann später eine Tongruppe. Das heißt, diese Schicht nimmt auf Einzeltöne bzw. Tonfolgen. Und die sind dann in einer bestimmten Weise über die ganze Dauer des Stückes verteilt. Nicht in regelmäßigen Abständen, sondern in unregelmäßigen Abständen. Auch die Anzahl der Töne innerhalb einer solchen Gruppe wechselt, sodass praktisch die Idee, Einzeltöne zu erweitern zu ganzen Tongruppen, in einer solchen Schicht ausgeführt ist, in allen den möglichen Varianten, in unterschiedlichen Zeitabständen. Im zweiten System, im Doppelsystem, sind es, was ich Vorschlaggruppen nenne, also so schnell wie möglich gespielt, die eigentlich außerhalb der metronomisch gemessenen Zeit liegen, beziehungsweise dem Pianisten eine Freiheit liefern. Er soll die zwar so schnell wie möglich spielen, aber dennoch deutlich zum Vortrag bringen. Mit dem so schnell wie möglich kann es irgendwo hapern, wenn die Töne so zueinander liegen, dass man sie einfach nicht so rasch greifen kann. Das macht nichts. So schnell wie möglich heißt eben wie möglich, nicht prestissimo. Und wenn der Pianist dann meint, wenn ich gleich die erste Vorschlaggruppe sehe, nach diesem liegenden, was ist es da, das S mit der Fermate, dann kommt diese Vorschlaggruppe und ist gleichzeitig ein Crescendo bis hin zum Forte Fortissimo. Wenn der Pianist meint, dass er damit gleichzeitig ein kleines Accelerando verbinden soll, oder meint wie umgekehrt selbst eine kleine Verlangsamung, dann ist mir das auch recht. Aber es ist etwas, wo der Pianist eine gewisse Freiheit hat. Also diese Schicht wiederum enthält lauter solche gehaltenen Töne, mit einer Fermate bezeichnet, und solchen Tongruppen. Und so geht das durch das ganze Stück auch wiederum. Die Anzahl der Töne, glaube ich, unterschiedlich und vor allem auch die Zeitabstände unterschiedlich. Im nächsten System, im Bassschlüssel, sehen wir am Ende vier Akkorde, wobei einzelne Töne in diesem Fall auch zu Akkorden rechnen. Eine Akkordgruppe kann Akkorde haben, die auch nur aus Einzeltönen bestehen. Im Gegensatz, ja, die Einzeltöne können sich, glaube ich, auch unter gewissen Umständen zu Akkorden erweitern, aber das sind jetzt Details, die hier nicht so wichtig sind. Worauf ich eigentlich hinaus will, das werde ich gleich noch etwas deutlicher artikulieren. Es gibt also eine Schicht, die Akkordgruppen aufnimmt, die, jetzt weiß ich nicht auswendig, da muss ich jetzt nochmal in die Partitur gucken, ob die alle die gleiche Geschwindigkeit haben. Das sind hier also 64. Noten, das kann sein, dass andere Geschwindigkeiten haben. Dann gibt es im nächsten System, wo wir die vier Töne haben, F, E und dann unten S und G. Das ist wahrscheinlich wieder wie die oberste A, also eine Schicht, in der Einzeltöne vorkommen, allerdings wahrscheinlich unter irgendeiner anderen Bedingung. Da sollte es keinen Sinn, das zu wiederholen. Im nächsten Doppelsystem haben wir wieder eine solche Vorschlaggruppe nach dem gehaltenen G. Dann im nächsten System zwei Akkorde, dann im nächsten wieder wie oben A, eine Tongruppe, wobei sogar zwei aufeinanderfallen, das einzelne Fis und dann eine zweite Gruppe. Wofür ich jetzt so direkt keine Erklärung abgeben kann, ich müsste selber nochmal analysieren, schließlich ist dieses Stück auch aus den 50er Jahren, also ich weiß es nicht mehr auswendig. Und das letzte System hat auch etwas derartiges. Und wenn Sie dann sehen, was dann passiert, dann ist das Ganze so zusammengeschoben, dass sich daraus ein spielbarer Kontext ergibt. Dieser ist nun besonders kompliziert, schwer zu spielen, weil es rasch ist und rasche Wechsel in der Dynamik und große Sprünge und dergleichen. Andere Passagen innerhalb des Stückes sind weitaus dünner. Die sind überall so dicht. Mal gucken, ich glaube, ich habe die Partitur hier mit.
Das wäre noch für. Wo ist es denn?
Charakteristische Seiten. Also so sehen solche Seiten dann aus, nicht? Das ist nicht immer so. Und vor allem diese Zusammensetzung aus diesen verschiedenen Schichten, die ist natürlich hier in der Klavierpartitur nicht drin, sondern lediglich das Resultat der Zusammensetzung. Diese Passage, oder hier ist relativ wenig sogar. Ne? Also es ist viel Luft da drin. So dass man immer wieder dann zurückkommt auf diese sehr rasch zu spielenden Vorschlaggruppen, die kommen immer wieder vor und sollten eigentlich von den Pianisten doch auch ein bisschen vielgestaltig gespielt werden. Das hängt dann ein bisschen davon ab, wie das herauskommt, wie der Pianist dann damit umgeht. Worum es mir hier geht, ist das Folgende. Ich sagte schon, dachte ich das letzte Mal, ich habe das gestern noch in der Veranstaltung hier um 6 Uhr noch einmal wiederholt, aber ich dachte, wir hätten es auch in diesem Kreis seinerzeit besprochen, dass Schichten im, in der elektronischen Musik seinerzeit nötig waren, einfach um verschiedene Tonbänder zusammenzufassen, so dass sie zeitlich in der richtigen Weise zusammenfallen, also ein Prozess der Synchronisation nannten. Und dass man bei solchen Zusammenfügungen von Klangschichten allerlei Experimente machen kann, man kann sie etwa etwas gegeneinander verschieben, um zu sehen, was dann passiert. Oder es kann auch versehentlich passieren, dass man zwei Tonbänder zusammenmischt, die vielleicht gar nicht füreinander bestimmt waren. Und wenn man das ein bisschen systematisch macht, dann kann man eine ganze Reihe netter Beobachtungen machen, dass manche Passagen überhaupt nicht zueinander passen, andere verstärken sich gegenseitig, andere ergänzen sich gegenseitig, andere in anderen Fällen können sich gegenseitig interpretieren, sie können sich komplettieren oder komplementieren, sodass da, wo das der eine Vorgang nicht hat, dass der andere Vorgang ja was hat, sodass sie ineinander greifen, so wie die Räder, die Zähne von Zahnrädern und dergleichen mehr. Das ist ganz lustig zu sehen. Nur, wenn einmal Klänge von vornherein auf Tonband vorliegen und jetzt aufgrund der Partitur ihre richtige zeitliche Organisation kriegen sollen, dann sind solche Effekte natürlich schwer vorherzusehen. Man möchte gerne, dass eine solche Schicht in jedem Falle mit den anderen Schichten, die dann gleichzeitig ablaufen, harmoniert, also dazu passt im Sinne dessen, was ich gerade gesagt habe, als Ergänzung, als Interpretation und dergleichen oder als Verstärkung, vielleicht auch im Regelrecht als eine Art von kontrapunktischen Gegensatz, was immer man sich darunter vorstellen kann. Aber wie soll man das in der Hand behalten? Nun, meine Antwort auf die Frage ist, man muss dafür sorgen, dass Elemente, die für eine sogenannte solche Schicht, also eine gegen andere Schichten verschiebbare Schicht bestimmt sind, müssen in jedem Falle die Eigenschaft der Kombinierbarkeit haben. Ich kann mir Schichten vorstellen, die aufgrund ihrer akustischen oder sonstigen Beschaffenheit sich besonders gut eignen für derartige Verschiebungen gegenüber anderen Schichten. Das heißt, sie müssen einen Teil sozusagen ihrer Selbstständigkeit aufgeben, weil sie sonst in ihrer Selbstständigkeit, was doch eine wichtige Eigenschaft wäre, beschädigt werden durch das Zwischenfahren anderer Schichten. Also sie müssen eine gewisse Neutralität haben, aber dennoch so viele Ansatzpunkte haben, dass andere Schichten gewissermaßen eingreifen können. Und das klingt sehr abstrakt und das ist auch eigentlich kaum richtig dingfest zu machen. Es ist für mich eigentlich eher ein Wunschtraum, eine ästhetische Forderung oder es wäre schön, wenn es so etwas gäbe, wenn es so wäre. Aber dennoch, wenn man darüber nachdenkt und ein bisschen Erfahrung hat im Umgang mit solchen Sachen, dann kann man sich schon das konkretisieren und auf diese Weise zu Formulierungen kommen, die sich in diesem Art von Schichtenarbeit sehr gut eignen und dann sich gegenseitig ergänzen. Nun, das ist eigentlich das, was ich hier letzten Endes versucht habe. Es ist eine Aufteilung auf Schichten. Diese Schichten haben zwar jetzt ihren festen Platz, es ist nicht mehr gegeneinander verschiebbar, aber da sie gegeneinander verschiebbar sind, theoretisch, kann ich praktisch den Zufall entscheiden lassen, wo die einzelnen Elemente hinkommen. Denn ich weiß von vornherein, durch die Bedingungen, die ich mir gestellt habe, durch die Qualifikation, die diese Elemente der Schichten haben, dass sie zu den anderen Schichten passen werden, ob sie wollen oder nicht. Wenn das kein Gesichtspunkt ist für algorithmische Komposition, dann weiß ich es nicht. Da sind wir doch dick auf dem Wege, denn das ist ganz sicher ein Punkt, den man berücksichtigen muss, wenn man von einem Computer verlangt, dass er Musik komponiert. Nicht nur eine Zwölftonreihe macht, sondern wirklich etwas macht, was einen sinnvollen musikalischen Zusammenhang darstellt. Dann stößt man auf solche Probleme. Wie macht man das? Ich erinnere mich, dass ich viele Beispiele gehört habe von klugen Leuten, von Logikern und allerlei Wissenschaftlern, die sich gekümmert haben um die Mathematisierung von Musik. Dann ist ja die Rede von Markov-Ketten oder von allen möglichen Sachen. Und wenn man dann die Klangbeispiele hört, die aufgrund solcher Systeme erzeugt worden sind, dann sind sie häufig erbärmlich. Das ist nicht so einfach. Aber da muss man doch schon gut drüber nachdenken und all diese Einzelprobleme irgendwie unter das Knie zu kriegen versuchen. Naja, hier haben wir ein Beispiel, ein einfaches, ein simples Beispiel vielleicht nur, es ist bloß für Klavier, das war eigentlich mein erster Versuch, etwas derartiges zu machen. Und ist insofern, weil jede, was ich hierfür, das Algorithmus schreiben, ist überhaupt gar kein Problem. Denn ich habe einen Algorithmus, der sagt, ich habe Einzeltöne, gut, die entnehme ich an der Reihe dann, das muss ich vorgeben. Das kann ich ja machen, den kann ich ja eingeben als Eingabedatum. Eine Reihe, da werden Reihenstücke rausgenommen, mit der Zufall macht entscheiden, wie viele Einzelelemente vorkommen. Und der Zufall soll auch entscheiden, wo sie vorkommen im Stück. Aber ich sorge dafür, dass sie eine Formulierung haben, also eine Art der Tonfolge, die in gewissen Grenzen variabel ist, aber auch nicht zu variabel, denn dann geht die Identität dieser Elemente mit sich selber verloren. Wenn sie ganz völlig anders sind, dann weiß man nicht, dass es noch eine Variante desselben ist. Also man muss das auch einschränken, damit es ist genau wie mit einem Thema. Wenn ich ein Thema völlig kaputt mache in einer tonalen Komposition, dann ist kein Thema mehr, weil es die Funktion einfach nicht mehr erfüllen kann. Und dann habe ich diese Vorschlaggruppen, die kann ich ebenso behandeln, sodass ich mir eigentlich vorstellen kann, dass für jede dieser sogenannten Schichten eine gewisse Regel vorliegt, eine Formel vorliegt, ein Vorrat von Elementen, aus dem abgegriffen werden kann, ein Verfahren, nachdem sie in der Zeit angeordnet werden. Und wenn diese Sachen in sich stimmen und sinnvoll zu sein scheinen, dann kann ich selbst darüber den Zufall laufen lassen, der mir angeht, der dann wählen darf zwischen dem Abstand zweier Gruppen, zwischen was weiß ich, einer Drittelsekunde oder drei Sekunden oder fünf Sekunden oder 20, ganz egal was. Und dazwischen kann der Zufall dann entscheiden und dann kriege ich doch, ich kann den Zufall ja noch einen Schritt weiter gehen lassen, ich kann einen seriellen Zufall nehmen. Das ist auch was sehr Schönes eigentlich. Das heißt, ich mache einen Vorrat, sagen wir mal, von zehn verschiedenen Abständen und lasse aber den Zufall entscheiden, welchen er nimmt von den zehn, aber immer wenn einer vorgekommen ist, wird er gewissermaßen weggestrichen, bis alle dran gewesen sind. Sodass durch Zufall letzten Endes doch eine Reihe entsteht. Aber die Reihe ist also in ihrer Reihenfolge der Elemente nicht vorgegeben. Das ist der Zufallsgenerator mit Wiederholungsverbot, so nenne ich den. Und der steckt bei mir auch in meinem Programm überall drin, der heißt einfach Serie und der macht das automatisch. Man gibt einfach an, in welchem Bereich der Zufall sein soll, sagen wir mal bei 7 Elemente, also zwischen 1 und 7, und dann greift der 7-mal rein, aber 7-mal kommt was anderes raus. Oder wenn Sie aus der Logik das Vasenmodell kennen, mit dem weißen und den schwarzen Kügelchen, ist das also die Wahl mit nicht wieder zurücklegen. Darauf läuft es dann hinaus. Ja, sowas kann man ziemlich einfach programmieren, aber das ist dann typisch eine Aufgabe für einen Algorithmus, um so etwas auszuführen. Ich kann mich hinsetzen jetzt und dieses Programm hierfür schreiben. Es kommt absolut nicht dieses Stück dabei raus, weil hier, dann müsste ja, es könnte nicht, weil eben hier noch der Zufall keine Rolle spielt. Hier sind die Abstände von vornherein festgelegt. Ich nehme an, irgendwie im seriellen Sinne. Aber das ist auch etwas, was ich gerne loswerden möchte. Wenn man konsequent, wie ich das eben sagte, Zufallselemente wähle mit dem Wiederholungsverbot, solange bis alle erlaubten Zustände einmal dran gewesen sind, was ist dann noch der Unterschied zur seriellen Musik, zu einer seriellen Reihe? Die serielle Reihe ist konstant, formkonstant, so wie das Thema ist in der tonalen Musik, natürlich. Ja, wieso natürlich eigentlich? Denn es besteht ja doch das Wiederholungsverbot. Auch eine Reihe darf nicht wiederholt werden, genauso wenig wie ein Ton innerhalb der Reihe, konsequent gedacht. Das heißt also, indem ich eine zweite Reihe benutze, die schon nicht mal mit der ersten identisch ist, habe ich eigentlich die Reihe schon verlassen, nachdem ich sie gerade angefangen habe. Weil ich liebe das, die Sache so aufs Korn zu nehmen und mir genau anzugucken und sie fragen, warum verlange ich von einer Reihe, dass sie ganz bestimmte Eigenschaften hat, wenn ich, so wie die Reihe wiederholt wird, bereits diese Eigenschaften verändere. Wozu brauche ich sie das erste Mal? Also das ist doch eine Sache von Durchdenken, was man eigentlich, woraus man letzten Endes ein Stück komponiert. Was sind die Konstanten und was sind die Variablen? Das ist für mich eine außerordentlich wichtige Frage. Was sind die Konstanten einer Komposition und welche sind die Variablen? Und wenn das festliegt, dann hat man eine ziemlich gute Grundlage für das Komponieren. Und das gilt natürlich in verstärktem Maße für algorithmische Kompositionen, denn irgendetwas muss man in so ein Programm, in so einen Algorithmus hier reinschreiben. Und wenn man da diese Unterscheidung machen kann zwischen Konstanten, die sich nur, sagen wir mal, wenig verändern dürfen, die nur einen kleinen Variationsbereich kriegen, und Variablen, die viel, viel lockerer sind und viel freier sind im Einsatz und auch überraschungsträchtiger dadurch, dann könnte das ein Ansatzpunkt sein für einen musikalischen Algorithmus. Was ich mir übrigens auch grafisch vorstellen kann, auf der Leinwand oder was weiß ich, in allen möglichen Beziehungen, wenn man etwa denkt an Verse, an gereimte Gedichte, nicht, wo das Reimschema noch eine absolute Konstante ist, das muss ich immer reimen. Oder in metrischen Gedichten immer genau die gleiche Anzahl Versfüße haben müssen, aber innen drin ist alles völlig frei. Aber das gibt der Sache gewissermaßen das Rückgrat oder das Gerüst, worin alles eingebettet ist. Und so stelle ich mir das bei Musik eigentlich auch vor. Man hat früher Thema gehabt, eine Fuge, eine Sonate. In der Zwölftonmusik ist die Zwölftonreihe eigentlich nicht genug. Und das hat Schönberg ja auch gemerkt. Und deshalb hat er die Reihe dann doch im klassisch-thematischen Sinne eigentlich verwendet und sie nicht darauf verlassen, dass die schiere Anordnung von 12 Halbtönen schon ein Stück Musik hergibt. Ja, dies ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ich steuere natürlich letzten Endes darauf hin, um Ihnen das ganze Stück vorzuführen. Nur hatte ich ganz gerne eben die paar theoretischen Vorbemerkungen hinter mich gebracht. Wenn Sie zu diesem Phrasenkomplex hier noch eben etwas äußern wollen, oder es könnte sein, dass sich das so anders gibt, nachdem wir das Stück angehört haben. Das Stück, ja, ich mach das mal hier. Warte ruhig den Augenblick, wir wollen gerade ein Stück hören.
Habe ich jetzt was falsch verstanden? Oder wurde dieses Stück auch mit Hilfe der Software erstellt? Oder?
Nein, dieses ist einfach ein am Schreibtisch komponiertes, also das, was gestern mir jemand nannte, Bauch komponieren. Oder ich das nenne mit Papier und Bleistift. Da ist kein Algorithmus, da ist kein Computer, da ist nur der Kopf beteiligt gewesen und natürlich ein Organisationsplan, und der ist der Organisationsplan in der Hand ausgeführt worden. Ich wollte nur sagen, es ließe sich, so streng wie das gearbeitet ist, ließe sich dafür auch ein Algorithmus schreiben. Es käme nicht dasselbe Stück raus, aber ein Stück derselben Art. Nicht des selben allgemeinen Charakters. Das denke ich schon.
Aber der Bauch ist sozusagen schon einem Algorithmus gefolgt.
Das steht zu befürchten. Im Allgemeinen, nicht? Auch jemand, der wirklich weit aus dem Bauch zu komponieren, kann natürlich seine eigenen Erinnerungen, die er an Musik hat, nicht ganz unterdrücken. Das hat mir übrigens, als ich noch sehr jung war und schon anfing zu komponieren, die größten Schwierigkeiten bereitet. Ich wollte nichts einfallen, was mir einfiel, das kannte ich alles schon. Ich habe hier ein Blatt verteilt. Am besten ist, als ich jetzt da habe, ich habe das Original zufällig gefunden im Computer, wollte Ihnen das nicht vorenthalten, ist doch besser lesbar. Ich hatte das ursprünglich mal für so eine Folie gemacht, aber die Folie, die habe ich in Holland zu Hause gelassen, in Holland, sonst könnte ich Ihnen diese Folie hier einfach zeigen. Okay, dann spielen wir das mal ab. Das ganze Komposition heißt einfach zwei Klavierstücke, es sind nämlich zwei, aber wir spielen mal zunächst nur das erste. Und das stammt aus 1957. Jetzt gehen wir den Weg. Können wir anfangen?
Ja, selbstverständlich.
Ja, gut. Dann fangen wir nochmal an mit der Nummer 1. Sie mögen sich über diese vielen Vor-Echos wundern. Das Ganze ist natürlich die Digitalaufnahme des Westdeutschen Rundfunks und hat mir dann eine Musikkassette geschickt davon. Und da ist es durchkopiert. Hinterher habe ich es wieder digitalisieren müssen. Und hier für diese CD. Bisschen unsinnig, hätten wir besser ein Tastatürchen oder so schicken können. Naja. Das ist das, also einfach als Beispiel dafür, wie man mit einer solchen Vorstellung, die durchaus algorithmisierbar zu sein scheint, ein Stück für Musik komponieren kann, nicht nur dieses eine, sondern unzählige andere, die sich in allerlei Eigenschaften voneinander unterscheiden können. Es war für mich, wie gesagt, 57, eine Zeit, wo ich auch mit den Klangfiguren schon mit dem Essay beschäftigt war, also kommt aus dieser Zeit, wo serielle Gedanken noch vorhanden waren, aber bereits eine leichte Modifizierung erfuhren. Ich suchte eigentlich nach nicht nur etwa aus der, sagen wir mal, nach einer Befreiung aus Fesseln, so habe ich das nicht empfunden, sondern ich versuchte herauszukriegen, ob ein System, was zunächst wie ein Zwangssystem aussieht und auch vielleicht von vielen Leuten so gesehen wird oder empfunden wurde, ob ein solches System nicht Freiheiten hat in sich selber, die man aufsuchen muss. Und letzten Endes soll ja nicht die Reihe systematisch sein oder sinnvoll, sondern ein Stück, was man damit komponiert. Also und das serielle System soll eigentlich nur dazu helfen, musikalische Kompositionen auf eine sinnvolle theoretische Grundlage zu stellen. Und wenn das, was zufällig einem erzählt wird, als was angeblich seriell sei, nicht passt, dann kann man das ja verändern. Nichts ist ja nicht heilig. Aber dennoch, das ist der systematische Ansatz, der imponierte mir schon, irgendetwas, was mir offenbar sehr liegt. Aber ich wollte gleichzeitig doch auch es in seiner ganzen Breite und Tiefe ausnutzen und auch nicht so Schlupflöcher so sehr suchen, sondern sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten. Etwa, das ist ein Punkt, den ich hier nicht unerwähnt lassen möchte, wird ja eine Reihe oder wurde eine Reihe, heutzutage sind solche seriellen Sachen ja wohl nicht mehr so an der Tagesordnung, aber wurden solche Reihen auch benutzt als sogenannte Multiplikationsreihen. Das heißt, eine Reihe, die zunächst einfach als Zahlen angeschrieben wird, als fortlaufende Zahlen, aber natürlich alles Mögliche bezeichnen können. Die Ziffer 1 kann der Ton C sein, kann aber auch eine kleinste Zeitwert sein oder eine Lautstärke bezeichnen, was immer man will. So kann die Ziffer 1 auch bedeuten einmal oder 5 kann bedeuten 5-mal. Das meine ich mit Multiplikation. Dass auf diese Weise etwas, dass Wiederholungen hineingetragen werden in ein System, was eigentlich wiederholungslos zu sein scheint, aber diese Interpretation ist keineswegs illegal, sodass also auf völlig legalem Wege die Reihe sozusagen dialektisch aufgeknackt wird und ihr eigenes Gegenteil verwandelt werden kann. Nicht die Reihe, sondern der Systematismus, das Systematische, das Zwangshafte, wenn man so will. Und auf diese Weise entstand dann eigentlich das, was, glaube ich, Stockhausen zum ersten Mal Gruppenkompositionen genannt hat, weil eben Gruppen dadurch entstehen, dass Dinge häufiger wiederholt werden. Wir werden später sehen, angenommen ich sage, die Lautstärke Forte kommt 25 Mal vor hintereinander, dann kriege ich ein Feld gleicher Lautstärke. Und wenn darum herum, davor und dahinter, die Lautstärke wesentlich anders ist oder stark wechselt, dann hebt sich etwas derartiges deutlich heraus, ist also zur Formbildung ein ganz besonders günstiges Instrument. Etwas, was im eminenten Maße programmierbar ist, nicht? Das ist einfach eine Programmschleife. Na, und ja, ich glaube, das war es ungefähr, was ich damit sagen wollte. Der nächste Punkt, den ich hier zu machen gedenke, ist, dass ich dieses Stück noch ein zweites Mal komponiert habe. Das ist das zweite, was hier noch folgt. Ist allerdings kürzer. Warum, weiß ich auch nicht. Als ich das erste Stück fertig hatte, ich hatte nur eins geplant, bei der Betrachtung der gesamten Konstruktion fiel mir auf, ein gewissermaßen charakteristisches oder doch auffälliges Verhältnis zwischen Klang und Pause. Dadurch, dass die Abstände der einzelnen Einsätze in den Schichten geordnet sind, also nach einem bestimmten System, da ist nicht mal Zufall im Spiel, was hätte sein können, war aber nicht, entstehen Pausen, die sich genau demselben System verdanken, also eigentlich auch etwas Systematisches an sich haben müssen, ob man will oder nicht. Jedenfalls muss ich wohl irgendeine Grafik, ich habe das nicht mehr, eine Grafik gehabt haben, aus der besonders klassisch dieses Klang-Pause-Verhältnis heraussprang, und ich hatte mein Zahlenmaterial, aus dem das Stück sowieso zusammengesetzt worden war, sodass ich dachte, warum kann ich nicht mal probeweise Klang und Pause miteinander vertauschen und das, was vorher Pause war, dafür Klang einsetzen und umgekehrt. Auch etwas Übriges, was man algorithmisch ja schon machen kann. Nicht? Also, das sind überall Ansätze, darum sagte ich, das ist keine algorithmische Komposition, aber das sind alles kleine Bausteine dazu. Und so habe ich, aber die Unterlagen dafür sind verloren gegangen, aufgrund dieses ersten Stückes, was wir gerade gehört haben, ein zweites komponiert, das dann den Titel Zwei Klavierstücke rechtfertigt. Ist es kürzer geworden, weil offenbar ich nicht einfach mechanisch Klang und Pause miteinander vertauscht habe, sondern irgendetwas in der ganzen Anlage systematisch Erkennbares genommen und sozusagen umgedreht habe, wie ein Schwarz-Weiß-Bild, dass man ins Negative umkehrt. So mechanisch ist das nicht vor sich gegangen, sondern irgendwie im Sinne der ganzen Kompositionsstrategie, die ich schon für das erste Stück verwandt hatte, dieses zweite komponiert. Es bringt infolgedessen eigentlich nichts Neues. Die Art der Gruppenbildung, rasche Vorschlaggruppen, normale Tongruppen, Einzeltöne, Akkordfolgen und dergleichen, kommen auch da wieder vor. Aber dennoch hat es insgesamt einen etwas anderen Charakter bekommen. Wir hören uns das jetzt einfach mal am Schluss an.
Das ist schon klar, das muss, glaube ich, hier nochmal zurückfahren. Ne?
nehme an, dass ich bei der Kopie seiner Zeit von dieser Kassette sehr leise abgehört habe, sonst hätte ich natürlich diese Echos bemerken müssen und hätte ich in der digitalen Kopie natürlich rausnehmen können. Vielleicht mache ich das nochmal. Ja. Hätte ich damals einen Algorithmus für dieses Stück aufgeschrieben, weil ich hatte einen Algorithmus natürlich, denn wenn ich sage, dass ich hinterher aufgrund meiner Aufzeichnung, meiner Pläne, die Noten hingeschrieben habe, also das ist nicht aus dem Bauch kompiliert, sondern ich hatte meine Planung, ich hatte meine Unterlagen, ich habe die Originalpartitur sieht ungefähr so aus. Da sind oben wirklich die 12 Schichten einzeln und dann unten drunter steht diese Zusammenfassung, also aus dem ganzen Notenbogen. Und dann habe ich aufgrund meiner Aufzeichnung schön brav die einzelnen Schichten ausgefüllt, so wie das in meiner Planung vorkam. Und nachdem sie alle standen, dann die spielbare Klavierfassung unten drunter gemacht. Denn ob das jetzt ja spielbar sein würde oder nicht, das hatte ich mir, ja, das konnte ich nicht wissen, sozusagen. Ich wusste schon, dass die einzelnen Schichten nicht zu dicht sein dürfen, denn dann kommt so viel zusammen, was man es überhaupt nicht mehr spielen kann. Es darf aber auch nicht zu dünn sein, dann hat es keinen Sinn, 12 Schichten zu stapeln, wenn unten nichts rauskommt. Also, dazwischen liegt irgendwo ein Optimum und ich nehme an, dass das Optimum so ungefähr erreicht ist, denn es gibt keine allzu langen Strecken, wo nichts passiert oder Pausen und auf der anderen Seite sind auch die dichtesten Partien gerade so eben noch spielbar. Und außerdem, wenn es absolut nicht geht, dann habe ich dem Pianisten jeweils vorgeschlagen, das Tempo ein bisschen zurückzunehmen oder das Gesamttempo von vornherein etwas langsamer anzusetzen. Ich glaube nicht einmal, dass es für das Stück eine Tempovorschrift gibt, denn doch, es gibt sogar wechselnde Tempi, ich erinnere mich. Ich verwechsel das mit anderen Sachen. Hier gibt es sogar wechselnde metronomische Tempi. Okay, die kann man aber dann, man kann die ganze Skala, die ganze Temposkala natürlich ein bisschen zurücksetzen, wenn man es sonst in der Geschwindigkeit nicht schafft. Ich habe also diesen Plan ausgeführt, Schicht für Schicht, und dahinter mich gefragt, wie man das spielbar machen kann. Und damit habe ich eigentlich einen Algorithmus befolgt. Denn das, was ich mir vorher aufgeschrieben hatte, hätte auch einen Computer machen können, vorausgesetzt, dass ich eine Art von Logik benutzt habe, die sich einigermaßen bequem in Form eines Algorithmus darstellen lässt. Nicht alles lässt sich bequem algorithmisch darstellen, aber sowas müsste ja doch wohl eigentlich möglich sein. Ich nehme an, dass wenn ich den Algorithmus geschrieben hätte, also als Algorithmus aufgeschrieben hätte, das konnte ich 57 nicht. Damals gab es das Wort Computer noch nicht, da nannte man das noch Elektronengehirn. Und zugänglich war es auch nicht. Es gab ja keine PCs oder Macs, das gab es große Rechenzentren, wo dann die großen IBM-Maschinen standen, die 10 und 20 Millionen Mark kosteten. Also da konnte man nicht rankommen. Außerdem lag einem das völlig fern, das für musikalische Zwecke zu benutzen. Obwohl, denn im elektronischen Studio, wo ja bereits Maschinen im Gange sind, doch dauernd Ansätze vorkamen, dass man sich fragt, wie kann man dafür eine Art von Regel geben. Wenn ich sage, ich lasse das Tonband anderthalb Mal so schnell laufen mit allem, was da drauf ist, dann gebe ich eine allgemeine Regel, eine Ausführungsvorschrift, was sich nicht auf ein einzelnes Element bezieht, sondern auf einen ganzen zusammenhängenden musiksprachlichen Komplex. Das ist doch etwa ein Befehl, wie man ihn in Computersprachen gibt, nicht wahr? Oder das wäre der Anruf eines Unterprogramms beispielsweise, eine Transposition zu machen. Also da steckt überall schon ein bisschen darin drin, was dann später beim Computer algorithmisch heißt und was man dann aber eigentlich doch tatsächlich mit der Hand machen kann, wenn es nicht anders geht. Was ich sagen wollte ist, wenn ich damals diesen Algorithmus bereits in irgendeiner Computersprache hätte aufschreiben und ausprobieren können, dann hätte ich wahrscheinlich mehr als nur zwei Klavierstücke gemacht, denn dann ist es natürlich schön, die ganze Breite, Variationsbreite eines solchen Konzeptes auszuprobieren, zu gucken, was da eigentlich noch alles an Möglichkeiten drinsteckt. Ich habe das auf elektronischem Gebiet gemacht mit der Funktionenreihe. Eine Reihe von Stücken, die den Zusammentitel Funktionen tragen. Also sie gehören nicht in dem Sinne zusammen. Aber da ich nach demselben Rezept und mit demselben bereits vorbereiteten Material gearbeitet habe, habe ich sie einfach immer Funktionen genannt und dann nicht durchnummeriert, sondern einfach Farben benutzt statt Zahlen oder Buchstaben, sodass das hintereinander so grün und dann kann Funktion Geld und so ging das weiter. Aber die Farben haben nichts mit Farben zu tun, so wie etwa es das bekannte Farbhören gibt, wobei man bei bestimmten Tonarten dann oder Tonhöhen Farbempfindungen hat. Solche Synästhesien sind hier nicht gemeint. Aber da war es auch so, dass ich eine Reihe von Schaltungen, ich komme darauf im Einzelnen später nochmal zurück, eine Reihe von Schaltungen vorbereitet hatte, also Studioapparate, die in bestimmter Weise zusammengeschaltet wurden und gesteuert wurden von Steuersignalen, die auch auf Ton dann aufgenommen waren. Die konnte man sich anhören, die klangen so wie irgendwelche merkwürdigen Klänge und Geräusche und kamen als Steuerspannung zum Zuge nach Frequenzdemodulation. Naja, und so konnte ich die verschiedenen Tonbänder mit den verschiedenen Steuersignalen in immer wieder neuer Weise anordnen und kombinieren und einsetzen für die verschiedenen Schaltungen, die bereits vorbereitet waren. Das ist ein Konzept, was sich natürlich sehr dazu eignet, um wiederholt angewendet zu werden. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Nicht nur, dass ich einfach nochmal ein Stück und nochmal ein Stück und nochmal ein Stück unter denselben Voraussetzungen gemacht habe, sodass praktisch nur so eine Art von Zufall über die Unterschiedlichkeit entscheidet, sondern ich habe mich gleichzeitig gefragt, wie steht es eigentlich hier mit dem Hören? Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, aber mir geht es so, dass ich mich beim Komponieren eigentlich als Komponist fühle und nicht als Hörer. Kann jemand von Ihnen das so, komponiert jemand und hat sich jemals die Frage vorgelegt, was das für den Hörer bedeutet? Ich meine, es gibt Komponisten, die komponieren auf den Hörer hin. Die wollen, dass der Hörer etwas ganz Bestimmtes hört, bestimmte Emotionen hat oder was auch immer, in bestimmter Weise dadurch angerührt wird. Etwa ein Siegenlied soll ja eigentlich ein Kind zum Schlafen bringen. Das hat also ganz eindeutig eine Funktion. Tanzmusik soll zum Tanzen animieren und rhythmisches gemeinsames Tanzen ermöglichen. So also gibt es ja ausgesprochene Zweckmusik. Und ich kann natürlich auch versuchen, mein Publikum zu Tränen zu rühren und das musikalisch zu tun versuchen. Das meine ich jetzt nicht, solche Zwecke, sondern einfach
eine Klangvorstellung haben.
Eine Klangvorstellung haben, eine Strukturvorstellung haben, was auch immer. Und dann denke ich ehrlich gesagt, ich jedenfalls nicht dabei an den Hörer. Ich im elektronischen
Studio. Sie haben schon selbst eine Klangvorstellung.
Bitte?
Sie haben aber schon selbst eine Klangvorstellung, mit der Sie komponieren.
Genau genommen nein. Nein, denn in dem Sinne, ich kann mir einen Klang vorstellen, aber wozu? Was mache ich damit? Eine Klangvorstellung. In der Praxis sieht es doch vielmehr so aus, indem man im elektronischen Studio tätig ist, dann macht man dauernd Klänge. Und dieses dauernde Klang machen ergibt einen Vorrat von Klangvorstellungen, wobei man natürlich sortiert. Klänge, die man brauchen kann, die man nicht brauchen kann, die imponieren, die weiterführen, die variationsfähig sind und so weiter. Und auf diese Weise entwickelt sich schließlich ein Konzept. Also ich rede jetzt über mich. Das wird durchaus dahingestellt, dass andere Komponisten völlig anders arbeiten, zur Tür reinstürmen und zu dem Techniker sagen, mir ist gerade ein Klang eingefallen, den müssen wir jetzt finden. Das gibt es auch, habe ich alles mitgemacht natürlich, aber das ist eigentlich der seltenere Fall, denn so eine Klangvorstellung lässt sich schwer verbalisieren, einem anderen gegenüber. Nun gut, wenn der Komponist selber arbeitet und keinen Techniker nötig hat, dann muss er immer das irgendwo unter seinen Apparaten finden, diesen Klang. Er findet er auch. Warum findet er ihn? Weil er ihn doch eigentlich schon kennt und schon weiß, wo er suchen muss. Das heißt, die Klangvorstellung ist gar nicht so unabhängig von dem, was er bereits als Erfahrung drin hat. Was man niemals in seinem Leben mitgemacht hat, nie gehört hat, nie gesehen hat, das kann man sich schlechterdings eigentlich auch kaum vorstellen. Ja, die Vorstellung geht schon weiter als der ganz direkte Wahrnehmungsbereich, das ist klar. Aber wie ich ja, glaube ich, eingangs in einer der ersten Zusammenkünfte schon mal sagte, jemand, der noch nie in seinem Leben eine Geige oder ein Cello gesehen hat, noch nie ein Streichquartett gehört oder gesehen hat, dem fällt nicht der Klang eines Streichquartettes ein. Wo soll das herkommen? Jedenfalls kann ich mir das nicht gut vorstellen. So ist das mit Klangvorstellungen. Also sie haben irgendwo doch einen Grund, und genauso ist das auch mit Strukturvorstellungen. Weil ich erinnere mich noch ganz gut, als Kind hatten meine Eltern eine Loge im Theater und wir hatten da unsere festen Logenplätze für die Symphoniekonzerte. Also lief ich mit, im zweiten Teil stief ich dann meistens ein, nach der Brahms-Symphonie oder Reger oder was dann gab. Aber am Anfang, wenn Haydn oder Bach oder sowas gespielt wurde, Mozart, da blieb ich wach. Ich war mal 8 Jahre alt oder 10 Jahre alt oder was weiß ich. Und und dann, wenn ich dann nach Hause ging, dann ging mir nicht nur die Erinnerung durch den Kopf an das, was ich gerade gehört hatte, sondern ich fing auch an, Strukturvorstellungen, also mir die Struktur nochmal vor Augen zu rufen, und ich fing eigentlich bereits an zu komponieren. Ich wollte nicht nochmal dasselbe Stück, sondern aber so wie dieses Stück, bloß anders. Und das ist das, was letzten Endes eins im Komponisten macht. Man will auch Musik machen, aber nicht so wie die Musik, die es schon gibt, oder die der Freund oder der Nachbar oder der Kollege oder der Lehrer oder irgendjemand macht, sondern will es auf eine andere Weise machen. Wobei ich nicht sage, dass man unbedingt damit sein eigenes Innerstes preisgeben will oder etwas derartig sich selber ausdrücken, etwas, was man ja sehr häufig hört, das mag es auch geben, aber das ist nicht mal nötig. Schon die einfache Tatsache, dass einem imponiert, dass da ein ganzes Orchester auf der Bühne sitzt und spielt und die Musik imponiert einem, die reißt einen irgendwie mit, fesselt einen, man ist irgendwie, fühlt sich angezogen und geht dann selbst mit solchen Gedanken um, da möchte man das machen, aber hat doch eigentlich bereits eine eigene Vorstellung, wie es anders sein soll. Und so baut sich das auf. Und so nehme ich an, ist das nicht nur gegenüber gehörter Musik, wie mir das als Kind wieder fuhr, sondern auch mit der eigenen Musik. Nachdem man selber ein Stück komponiert hat, will man noch ein Stück komponieren. Warum? Man hat ja eigentlich doch jetzt seinen Wunsch erfüllt, ein Stück komponiert. Wozu muss man noch ein zweites haben? Ich denke jetzt nicht an Komponisten, die sagen wir mal, aus Beruf komponieren und ein zweites Stück komponieren müssen, weil sie wieder Geld verdienen müssen. Die können ja nicht ihr ganzes Leben lang, das gibt doch ganz wenig Schlagerkomponisten, so die ihr Leben lang von einem einzigen Stück Musik leben können. Die meisten müssen ja arbeiten dafür. Aber das ist es nicht, sondern es ist auch die Kritik an dem, was man bereits hat, und auch all das, was in diesem ersten Stück, was man komponiert hat, noch gar nicht vorgekommen ist. Das hat man ja auch alles noch auf Lager. Man hat ja gar nicht alles einstecken können. Und komponieren lernt man durch Komponieren. Dadurch, dass man ein Stück komponiert hat, hat man was zum Komponieren dazugelernt, indem man es aktiv ausführt. Und das will dann auch seine Anwendung finden. Und so baut sich das dann allmählich auf. Eine solche Vorstellung würde ich eigentlich noch lieber nehmen, als was Sie gerade als Klangvorstellung, mit der man ins Studio kommt. Wie Sie darauf jetzt nicht festlagen, um Gottes Willen. Aber es ist im Grunde genommen mehr. Es sind eine Menge Antrieb. Triebfedern, die einen dazu bringen, sei es Instrumentalmusik, sei es elektronische Musik zu komponieren, ganz unterschiedliche Antriebsfedern übrigens, nach meinem Gefühl, es ist für mich nicht dasselbe, es ist mir auch egal, ob ich jetzt elektronisch mache oder instrumental, das eine geht, das andere geht, also was soll es? Es hat seine ganz spezifische Faszination, das eine oder das andere zu machen, auch die Problemstellungen sind natürlich ganz anders. Jetzt ja, dieses Klavierstück, das haben wir jetzt durchgenommen. Ich hatte eigentlich noch zwei Dinge in petto. Entweder noch ein zweites Instrumentalstück mit etwas anderen Ausgangspunkten, anderen Gesichtspunkten, anderen Möglichkeiten der Erklärung und der Interpretation und so weiter anzubieten. Oder aber, ich wollte versuchen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Dienstag, dieses Kompositionsprogramm, das Projekt 1 jetzt im Laufen zu bringen, sodass wir uns anfangen können, damit zu beschäftigen. Und dazu würde ich ganz gern eigentlich eine kleine theoretische Vorbereitung machen, also mal ein halbes Stündchen oder so theoretisch darüber vorwegreden. Das einzig Ärgerliche ist, dass wir in einer etwas kleineren Besetzung sind und ich habe eigentlich keine Lust, das alles nochmal zu wiederholen. Während so ein Musikstück, das kann man sich immer noch mal anhören, das kann man sich auch sogar im Laden kaufen oder so. Das ist dann vielleicht nicht so furchtbar wichtig. Wenn Sie irgendeine Idee haben, die wir am besten, das läuft wahrscheinlich gar nicht heute, das Mikrofon, ne? Doch. Habe ich ja meine Pferde noch nicht vor die Säule geworfen.
Kannst du ja kurz ausmachen.
Bitte?
Kannst du ja kurz ausmachen.
Ja, ich meine, es ist mir, ich habe ja nichts dagegen. Nur ich dachte, das ist dann für diejenigen, die sich hinterher sowas nochmal anhören wollen, natürlich eine schmerzliche Lücke, wenn dann der ganze Vortrag weggefallen ist. Na, sehr gut. Ich könnte, ja, was ist Ihnen lieber? Sollen wir über das Komponierprogramm schon mal anfangen zu reden, oder wollen Sie noch ein Stück Musik hören mit theoretischer Begleitung? Keine Meinung?
Ja.
Kommt doch selber raus?
Ja, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, vielleicht lieber.
Bitte?
Wir haben ja jetzt noch eine halbe Stunde ungefähr.
Ja, ja. Was heißt?
Lieber das Musikstück vielleicht.
Lieber noch ein Musikstück.
Ja.
Einverstanden?
Ja.
Möglicherweise spielen wir das ja später. Das ist doch, ich kann da nicht allzu viel dazu sagen, aus dem einfachen Grunde, weil dieses Musikstück etwas länger ist. Und wir wollen doch einigermaßen hier in unserem Zeitrahmen bleiben. Ja, es dauert beinahe 17 Minuten. Also kann ich 10 Minuten noch etwas dazu sagen. Was ich dazu sage, begleite ich wieder mit einem kleinen Partiturauszug. Ach, ich bin auf den falschen. Ich bin auf beide richtig. Wo habe ich das jetzt gelassen? Ja. Jawohl. Dies braucht es selber. Und dies kann ich Ihnen verteilen. Hier ist schon mal 30. Hier handelt es sich um ein Stück für 5 Holzblasinstrumente. Also die merkwürdige Besetzung eines Bläserquintetts ohne Horn. Stattdessen ist es Englischhorn. Das sehen Sie ja wohl auch in der Zeichnung hier. Die Oboe steht oben, das ist merkwürdig, hat aber eigentlich wenig zu bedeuten. Aber Sie sehen jedenfalls, dass das erste dem Oboe, das dritte, das englische, und das ist vergott, das sind alles Rohrblattinstrumente, also Doppelrohrblatt, und die habe ich dann gewissermaßen so symmetrisch eingesetzt, und dazwischen stehen dann die Flöte und die Klarinette. Diesem Stück, das den Titel hat, das hat überhaupt keinen Titel, das heißt einfach Quintett für Holzbläser, gingen die Zeitmaße von Karl-Heinz Stockhausen voraus. Die Zeitmaße sind genau für dieselbe Besetzung geschrieben, also auch mit einem englischen Horn statt einem französischen oder einem Wald oder Natur oder sonst ein Horn. Und nachdem er sein Stück fertig hatte, sagte er, Mensch, mach doch auch ein Quintett. Denn jetzt haben wir einmal die Besetzung, die Musiker, die haben das schön eingeübt, und vor allem, da wird mein Stück öfter aufgeführt, wird dein Stück öfter aufgeführt, dann einmal für ein Stück diese komische Besetzung, das kommt nicht so leicht vor, wenn wir 2 Stücke zu spielen haben, dann sind die Chancen, die Aufführungschancen einfach besser. Und außerdem sind das gute Musiker, das war die, wie das im WDR-Jargon ist, die BKMU, die Bläserkammermusikvereinigung des Westdeutschen Rundfunks, mit einem gewissen Herrn Meyer, das war der Obist an der Spitze, außerordentlich guter und intelligenter Musiker. Habe ich also dieses Bläserquintett komponiert. Und zwar auch mit der Idee eines solchen schichtenförmigen Aufbaus. Wir können das mal eben durchnehmen, was wir hier sehen. Die alleroberste Zeile zeigt Einzeltöne. Das sind Töne, die wahrscheinlich einer Reihe folgen, soweit ich hier im Augenblick sehe, wiederholt sich auch sogar. Doch, da kommt ein Fischweiler vor. Also ich weiß nicht, nach welchem. Ja doch, hier habe ich dieses Prinzip dieser Intervallkonstruktion angewendet. Das kann ich Ihnen im Einzelnen leider nicht demonstrieren, weil die Aufzeichnungen noch in Holland liegen, die habe ich nicht mitgebracht. Ich musste irgendwann aufhören, sonst hätte ich nicht mehr selbst ins Auto gepasst. Das sind jedenfalls Einzeltöne, die vorkommen, von denen, glaube ich, nicht feststeht, wie lange sie dauern. Sondern sie sind einfach an ihre Einsatzpunkte, die unterschiedlich weit auseinander liegen. Sie dürfen das nicht proportional lesen. Die Abstände zwischen den Einzelnoten sind keineswegs zu lesen als Zeitabstände, sondern sind einfach auftransponiert sozusagen von der Partitur da unten und entsprechend den Abständen, die Sie in der Partitur haben. Sie kommen also aus notationstechnischen Umständen zurück. Außerdem sind bei diesen Einzeltönen offensichtlich auch dynamische Angaben mitgegeben in dieser Schicht. Der erste Ton, das D oben, hat ein Crescendo, das erste hat ein Decrescendo über das A hinweg und so weiter. Na, das zweite System enthält Vorschlaggruppen, und zwar in diesem Falle zweistimmige. Das ist alles zweistimmig. Es gibt andere Stellen oder andere Partien, wo die Vorschlaggruppen dreistimmig sind, vierstimmig und sogar fünfstimmig sind. Einstimmig übrigens auch. Es ist ein Quintett. Das ganze Stück zerfällt in fünf Teile. Die Vorschlaggruppen sind ein- bis fünfstimmig, weil wir fünf Instrumente haben. Sie sehen, wenn man einmal so eine, an einer solchen Zahl sich aufhängt, dann kommt sie immer wieder irgendwie zum Vorschein. Denn man will also die Möglichkeiten ausnutzen, den Raum ausrastern, wie wir schon öfter gesehen haben. Und wenn ich fünf Möglichkeiten habe, dann sollen die Möglichkeiten 1 bis 5 auch tatsächlich eine Chance kriegen. Dann, das ist auch mit einem dynamischen Verlauf bereits versehen. Dann kommt das Doppelsystem. Und was Sie darin sehen, sind Überlagerungen, etwa im ersten Komplex 5 über 4 über 6. Sie nehmen alle den gleichen Zeitraum ein, sind also zu lesen als Quintole, Quartole und Sechstole. Das ist das, was Stockhausen in seiner Zeittheorie ein Zeitspektrum nennt. So spricht der Überlagerung etwa des vierten, fünften und sechsten Obertons. Das wäre also die Doppeloktave und die Terz für die Quint, nicht wahr? Ja, genau. Also ein Dreiklang sozusagen, aber jetzt rhythmisch gesehen. Und der zweite Komplex hat die Überlagerung 5 über 3 über 4. Also 3, 4, 5 und nicht 4, 5, 6. Und zwar auch, und zwar dreistimmig. Also was Sie jetzt sehen, wenn Sie jetzt ganz konsequent gucken, dann sehen Sie, die Einzeltöne sind einstimmig. Die Vorschlaggruppe ist zweistimmig, die Spektren sind dreistimmig und die Akkorde, die im nächsten Komplex stehen, sind vierstimmig. Das ist ganz systematisch. In anderen Formteilen sind diese Verhältnisse umgedreht. Da gibt es beispielsweise fünffache Spektren, nur zweifache Akkorde, vielleicht dreifache Vorschlaggruppen und so weiter, sodass sich das Verhältnis dieser Elemente, die jeweils eine sogenannte Schicht bilden, sich verändert im Sinne des Ausschöpfbaren, all der Möglichkeiten, die in dieser Fünfzahl verborgen liegen. Wobei tatsächlich Reihenfolgen eigentlich schon nicht mehr eine so große Rolle spielen. Ich habe jetzt des Öfteren betont, dass ich die Reihe gern sehe als einen Vorrat. Und der Vorratcharakter entbindet der Reihe ihrer strikten Reihenfolge. Den Unterschied habe ich mal hier terminologisch am Anfang gemacht. Ich sagte, eine Reihe ist eigentlich ein mathematischer Begriff, aber im normalen Sprachgebrauch kümmert man sich nicht drum und redet einfach von der Reihe, wobei man eigentlich die Reihenfolge meint. Hier wird die Reihenfolge immer bedeutungsloser, die Reihe als Vorrat für mögliche Zustände, die aber dann auch wirklich genutzt werden sollen, tritt immer stärker hervor. Gut, und dann haben wir die Akkorde. Und dann ist auch das, genau wie in dem Klavierstück, von vorne bis hinten ausgeführt worden und musste dann so in die Partitur eingesetzt werden, dass das spielbar war. Soweit ich mich erinnere, gibt es für diese einzelnen Schichten, also die Töne, Gruppen, Spektren, Akkorde und so weiter, keine Instrumentationsvorschrift, nicht verbunden mit irgendeinem Instrument oder Instrumentgruppe, sondern das war eben eine Frage, das hinterher spielbar zu machen für das Quintett. Und wie das geschehen ist, das sehen Sie dann hier unten in diesem Partiturausschnitt bei Takt 119, wo Sie dann die ersten Takt, diese Vorschlaggruppen, die es da oben gab, eingebaut sehen, bei Englisch Horn und Klarinette. Und der Einzelton C da oben, der kommt dann vor in der Flöte und hat eine bestimmte Dauer und hört dann auf und so weiter und so weiter. Die Spektren, die sind deutlich zu sehen in der Oboe, die spielt 5 und im Englisch Horn spielt 4, also jedenfalls 3 von den 4 möglichen Tönen. Und das Fagott hat dann die, wer hat die 6? Das ist, kommt hier noch 6 mit. Ja, natürlich, das ist das Fagott, was sage ich da? Das ist ein 3/16-Takt, das sind die 6/32. Da braucht man also keine Klammer dafür zu machen. Naja, und so können Sie die anderen auch bequem verfolgen, wie das so in, sich im Einzelnen aufgebaut hat. Weil in einem regelrechten, sagen wir mal, Kursus, der sich ganz im unmittelbaren Sinne auf Musik richtet, auf Komponieren richtet und sowas, dann kann ich das noch weiter im Einzelnen ausführen. Ich meine, wenn Sie aus irgendeinem Grunde Interesse haben, solche Sachen noch etwas mehr im Detail sich anzuschauen, dann können wir das machen. Aber ich weiß nicht, wie lange wir uns bei einem solchen Detail hier aufhalten sollen. Mir ist es egal. Nur muss ich mich darauf tatsächlich vorbereiten, denn aber in dieser Art ist dann tatsächlich das ganze Stück zusammengesetzt. Ich müsste, wenn Sie das interessiert, meine ursprünglichen, das ursprüngliche Konzept mitbringen, weil daraus das am besten ersichtlich ist. Die Partitur zeigt diese Einzelheiten natürlich nicht. Die Partitur sieht dann so aus. Sie sehen, was Sie da sehen, da ist tatsächlich ein Ausschnitt dieser Partitur. Ich habe ein paar Takte rausgenommen und dann die einzelnen Teile, die den Schichten angehören, einfach jeweils nach oben geschoben, um die Zusammensetzung deutlich zu machen. Der Takt 119, den wir gerade gesehen haben, der kommt, ja, das ist das System hier unten, das ist genau das, was wir gerade auseinandergenommen haben. Und ja, dann sehen Sie, dass zum Beispiel hier ein großer Umschlag vorkommt, man sieht das schon in der Partiturbild. Und das ist genau die Stelle, auf die ich vorhin hinwies, wo ich sagte, dass im Sinne der Intervallkonstruktion plötzlich hauptsächlich Quarten vorkommen als, als Hauptintervall. Und so sehen wir hier vorne D, G, C, As, S, immer Quartenfolgen, C, F, B, Tis, H, E, A und so weiter. Das sind lauter Quartenfolgen. Man hört das eigentlich auch, das ist der dritte Formteil. Na und so weiter. Ich will, damit wir die Zeit nicht allzu sehr beziehen müssen, vielleicht hier mit Ihnen aufhören. Wenn Sie wollen, können wir gerne jederzeit auf so etwas nochmal zurückkommen. Ja, zunächst mal spielen wir es Ihnen einfach vor. Eben gucken, wo ich das hier. Die 1. Okay? heute. Diese merkwürdige Störung habe ich nie vorher gehört. Ist das eine mechanische Beschädigung? Ist, oder?
Ja, das sieht auf, das hat sich aufgenommen. Das ist auf Kassette aufgenommen, aus Versehen auf Aufnahme gedrückt, kurz. Bei der Kassettenaufnahme.
Na, ich sehe hier, ich sehe ja Kratzer.
Nee, das würde sich anders anhören.
Ja, das stimmt.
Das hört sich so an, als wäre das auch auf einer, also eine Kassettenaufnahme gewesen und versehentlich kurz mal auf Aufnahme gedrückt und dann wieder.
Ja, ja, aber das kann ich nicht sagen, denn ich habe ja diese Aufnahme sehr oft abgehört. Hier von dieser selben CD, das ist nie drauf gewesen. Also es müsste entweder hier eine elektrische Störung im Circuit sein, was unwahrscheinlich ist. Sie halten eine mechanische Beschädigung für sehr wahrscheinlich, also da weiß ich nicht. Sollte das permanent sein, dann muss ich eine neue Aufnahme machen. Nee, das ist natürlich nicht so. Also. Gut. Ja, dann sehen wir uns. Einfach frische wieder, nächsten Dienstag. Okay.